Besucher, so ist das wäre nett. Eine Ruhe auf einmal. Ihr seid alle gespannt, ja? Amen. Ich bin auch gespannt auf die Predigt heute, weil der Titel heute heißt Ein Leben für Gott. Ja, das hat er mir schon länger aufs Herz gelegt, dass ich darüber sprechen soll, weil eigentlich ist das ja das Eigentliche, sag ich mal, und das Wichtigste, was wir als Christen tun sollten, nämlich ein Leben für Gott zu führen. Und da hat Gott mir einige Dinge gezeigt, die da wichtig sind, wo wir heute Morgen eine Bestandsaufnahme machen können, wo wir mal gucken können, ist das eine oder andere bei uns richtig, können wir noch was ändern, können wir noch näher an Gott ran. Und da denke ich, da müssen wir unsere Herzen heute Morgen für öffnen, dass Gott etwas verändern kann. Amen. Am Anfang ist ja, wenn du dich bekehrst zu Gott, steht ja die Lebensübergabe. Das ist so ein altmodisches Wort, Lebensübergabe, so hieß das früher bei mir noch. Als ich mich bekehrt habe, da war ich 20 Jahre alt und da bin ich eigentlich aufgewachsen, sagen wir mal, im Hauskreis in Heistenbach, in der Faulbacher Straße. Da hatten wir unseren ersten Hauskreis, einige sind ja noch da, die sitzen hier vorne, die waren damals auch da. Und ich weiß noch, da haben wir am Anfang, als ich am Anfang da war, habe ich viel über Gott gehört. Wir haben uns Videos angeguckt über einen Prediger, der hieß, glaube ich, Jimmy Sweckert. Kann das sein? Genau. Und dann habe ich, glaube ich, nach dem zweiten, dritten Mal, als ich in diesem Hauskreis war, Dankeschön, habe ich dann mich zu Hause hingesetzt und habe mir überlegt, machst du das jetzt, die Lebensübergabe, oder machst du es nicht? Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ich habe ja nichts zu verlieren. Das, was ich gehört habe, ist so gut. Und ich möchte diesen Jesus in meinem Herzen haben. Ich möchte mein Leben übergeben und ich mache das jetzt. Ich habe damals noch bei meiner Mutter zu Hause gewohnt. Und dann habe ich mich unten in meinem Zimmer, wo ich war, habe ich mich hingekniet. Und habe dann gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich bekehre mich jetzt zu dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel gesagt. Aber ich habe sofort gemerkt, dass etwas anders war in meinem Leben. Ja, die Lebensübergabe hatte stattgefunden. Und von dem Moment war mir klar, mein Leben verändert sich. Ich muss jetzt schauen, dass ich das tue, was Gott von mir will. Und das habe ich dann auch Stück für Stück getan. Und am Anfang von der Lebensübergabe steht dann die Frage, will ich wirklich ein Leben für Gott führen? Ich habe hier noch ein kleines Zeugnis von einem Mann, hier habe ich von den Generälen Gottes jemanden gefunden, der aus ganz schweren Umständen, da gibt's mehrere natürlich da dabei, aber einer, der aus ganz schweren Umständen zu Gott gefunden hat und Großes für Gott getan hat. Und dieser Mann, der heißt William J. Seymour. Und wie er zu Gott gefunden hat, möchte ich euch mal kurz vorlesen. Aber erst einen Schluck trinken. So. Louisiana ist eine südliche Hafenstadt und nur wenige Kilometer vom Golf von Mexiko entfernt. Am 2. Mai 1870 kam in der Familie Simon und Phyllis Seymour ein Sohn zur Welt. Sie waren erst einige Jahre zuvor von der Sklaverei befreit worden und ihr Sohn William wurde in eine Welt hineingeboren, die von entsetzlichem rassistischer Gewalt beherrscht wurde. Der Ku Klux Klan trieb seit Jahren sein Unwesen und das Jim Crow-Gesetz versperrte allen Farbigen den Zugang zu sozialer Gerechtigkeit. Und nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern auch das der Gemeinde wurde von dem Rassentrennungsgesetz bestimmt. Nachdem sie die Freiheit erlangt hatten, arbeiteten Seymours Eltern weiterhin auf der Plantage. Und als Heranwachsender trat Seymour in die Fußstapfen. Nicht entmutigt durch seinen Mangel an Bildung, unterrichtete er sich selbst, wie viele anderes auch taten, indem er hauptsächlich die Bibel las. Seymour fand eine Identität in Jesus und er glaubte, dass Jesus der einzige Befreier der Menschen war. Er war ein einfühlsamer, geistreicher Jugendlicher, der nach der Wahrheit von Gottes Wort hungerte. Es heißt, dass er göttliche Visionen hatte und dass er schon in jungen Jahren die Rückkehr Jesu erwartete. Mit 25 Jahren durchbrach Seymour schließlich die geistliche Blockade seines Minderwertigkeitskomplexes und nun tat er etwas, was nur wenige Schwarze wagten. Er verließ seine Heimat im Süden Louisianas und machte sich auf den Weg nach Indianapolis. Laut der US-Bevölkerungszählung von 1900 hatten nur 10% der schwarzen Bevölkerung jemals den Süden verlassen. Doch Seymour war fest entschlossen und er ging. Er hatte beschlossen, sich niemals von Menschen Fußketten anlegen zu lassen. Also ein Mann, der genau wusste, was seine Identität in Jesus war und der beschlossen hat, den Weg mit Gott zu gehen. Es gibt viele Wunder und gute Dinge, die er getan hat. Er wird als der Katalysator der Pfingstbewegung genannt. Und viele gute Sachen sind durch ihn entstanden, weil er einfach treu war. Wisst ihr, Ziel der Predigt heute Morgen ist, dass wir erfahren, erstens, was unsere Rechte und Pflichten sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Und zweitens, dass wir lernen und erfahren, wo Gott sich wohlfühlt. Ja. Und drittens, wie wir lernen, das umzusetzen. Denn wisst ihr, es ist wichtig zu erfahren, was möchte Gott eigentlich und nicht so sehr, was möchte ich. Der erste Punkt ist, was ist wichtig für dich? Und da wollen wir uns mal angucken. Im Lukas-Evangelium habe ich eine schöne Stelle gefunden, könnt ihr mit mir aufschlagen. Lukas Kapitel 14. Ab Vers 16 bis 24. Das ist also hier ein Gleichnis von einem Gastmahl, wie es stattfand damals. Und hört mal gut zu, denn hier können wir viel lernen. Ab Vers 16. Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Hier sehen wir Leute, die eingeladen sind. Und wir als Kinder Gottes sind auch eingeladen, ja, ein ständiges Fest zu feiern. Du bist ein Kind Gottes, wenn du den Schritt getan hast, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann bist du ein Kind Gottes und du kannst jeden Tag ein Fest feiern und kannst mit Gott nahe sein. Und wir müssen in unserem Herzen wissen, und da muss ich mich selbst an die eigene Nase packen, dass wir da nicht lau werden, sondern dass wir immer wieder wissen, das ist ein Geschenk und es ist Gnade. Es ist unendliche Gnade, dass Gott dich oder dir die Gelegenheit gegeben hat, dass du ihn erkennen kannst und dass du dich bekehren konntest. Ja, ist ein Vorrecht. Denn es ist nicht nur dieses Leben, was wir dann haben, wenn wir uns bekehrt haben, sondern es ist auch die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist sehr lange. Ja. Amen. Und wir können froh sein, dass wir in der Ewigkeit bei Jesus sein dürfen und nicht auf das, was die Bibel sagt, auf der anderen Seite beim Teufel. Da können wir sehr, sehr froh sein. Und wisst ihr, wir sind eingeladen und Gott hat einen bestimmten Schutzraum uns gegeben, wo wir uns aufhalten können. Das ist so das Thema, was wir auch bei uns in unserer Zelle schon öfters gehabt haben, dass es ganz wichtig ist, uns in dem Schutzraum Gottes aufzuhalten, weil wenn wir außerhalb sind, wenn wir Dinge tun, wo die Bibel sagt, tu sie nicht, wir machen, tun irgendeine Sünde oder gehen weg von Gottes Richtlinien, dann sind wir außerhalb von Gottes Schutzraum. Und ich sage dann immer zu meinen Zellleuten, das ist so wie eine Schafsherde. Ja, schon ganz oft gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind alle Schäfchen in einem Gatter und wenn wir da drin bleiben, dann geht's uns gut. Und da hat Gott einfach so ein Gitter drumherum gemacht, einen Schutz gemacht, hat uns Gesetze gegeben, sage ich jetzt mal, Gebote gegeben, die wir halten müssen. Wenn wir sie nicht halten, sind wir außerhalb und dann kann der böse Wolf kommen, habe ich meinen Kindern schon mal gesagt, dann kann der böse Wolf kommen und kann uns fressen. Also müssen wir schön drin bleiben und müssen das tun, was Gott sagt. Das nächste, was wir hier gelesen haben bei diesem Gastmahl, waren ganz viele Leute, die haben sich entschuldigt. Ja. Und da müssen wir uns fragen, sind wir nicht auch manchmal so, dass wir sagen, ich habe heute keine Zeit, ich will nicht, ich habe keine Lust, ich möchte jetzt keine Gemeinschaft mit Gott haben. Manchmal ist das so. Und da müssen wir gucken, dass wir uns vielleicht verändern, dass wir darüber nachdenken, warum ist das so. Manchmal kann es der Stress sein auf der Arbeit, das ist bei mir öfters mal so, dass ich sehe, ich habe so viel Arbeit und ich habe das Gefühl, ich muss nicht 100% bringen auf der Arbeit, sondern 150 oder 160 oder noch mehr. Bin also total ausgepowert, wenn ich von der Arbeit komme und fühle mich total leer. Das kann ein Grund sein. Oder du hast in der Familie irgendwelchen Stress. Und dann müssen wir aber wissen, dass all diese Dinge, wo Beschäftigung ist, ist auch eine Strategie des Teufels. Ja, der Teufel möchte, dass du beschäftigt bist. Und ich selber habe mir da auch schon viel Gedanken drüber gemacht und habe auch schon viel erlebt, dass gerade beim Arbeitsplatz, wo ich so viel Stress hatte, ich weiß noch, früher bei den Ältestentreff, haben wir uns immer einmal die Woche getroffen, kam ich dann immer total gestresst an und habe gesagt, ich habe schon wieder so viel Stress auf der Arbeit. Meine Leute, meine Mitältesten und der Pastor, die haben dann mit mir gebetet und mir ging es dann wieder besser. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das kann aber so nicht weitergehen. Und dann habe ich für mich selbst eine Strategie entwickelt, dass ich, bevor ich auf die Arbeit fahre, fahre ich eine halbe Stunde früher, damit ich am Arbeitsplatz noch in den Wald gehen kann und kann da einen Gebetsspaziergang machen und konkret für die Punkte für die Arbeit beten kann. Und seitdem ich das mache, geht es mir unheimlich gut und habe auch weniger Stress. Und ich muss dann natürlich auch dranbleiben. Ich muss dann ständig auch dafür beten. In der Familie können Probleme sein und dann hast du eine Entschuldigung, dass du sagst, heute habe ich keine Zeit, zu Gott zu gehen. Aber gerade diese Probleme müssen wir vor Gott bringen. Wo sollen wir sonst eine Lösung für kriegen? Ja, all deine Probleme, deine Sorgen musst du vor Gott bringen, weil Gott hat da eine Lösung für. Wenn du nicht kommst, das ist ja manchmal so. Ne? Ich ertappe mich auch manchmal, da habe ich das Problem und das Problem und auf einmal, wenn ich total gestresst bin, fällt mir ein, warum bist du eigentlich nicht zu Gott gegangen? Jetzt aber ganz schnell. Und dann kann man immer noch zu Gott kommen. Oder du bist total ausgebrannt. Ja. Dieses Burnout-Syndrom hört sich ja ganz böse an, dieses Wort. Aber heißt eigentlich nichts anderes, dass du hast einfach zu viel gepowert. Ja. Du hast zu viel getan. Und bist dann irgendwie ausgebrannt und hast keine Kraft mehr. Aber das muss auch nicht sein, wenn wir nah bei Gott bleiben und uns immer wieder auftanken lassen. Das müssen wir lernen, weißt du. Als Kinder Gottes ist das ein Prozess, du musst es lernen. Du darfst nicht ständig spritlos da rumlaufen, sondern du musst immer wieder zur Tankstelle kommen und dich auftanken lassen. Das ist ganz wichtig. Und das kann dir sogar in der Gemeinde passieren. Dass du in der Gemeinde viele Aufgaben übernimmst, das ist ja eine tolle Sache, wenn du viel tust. Gott freut sich über dich und der Pastor freut sich über dich, wenn du viel machst. Es kann passieren, dass du dann auf einmal ausbrennst, wenn es zu viel ist. Und da musst du darauf achten. Und auch unser Pastor achtet darauf, dass da einer nicht zu viel macht. Weiß ich, das ist ihm auch ganz wichtig. Und dann müssen wir schauen, dass wir die richtigen Dinge tun für Gott, den richtigen Dienst tun in der Gemeinde und dabei nicht ausbrennen. Oder wir schieben es auf die lange Bank, dass wir sagen, heute habe ich keine Zeit, heute Mittag habe ich keine Zeit, zu Gott zu beten oder in der Bibel zu lesen. Ich mache das heute Abend. Oder und dann heute Abend hast du wieder keine Zeit und dann sagst du, ich mache das morgen früh. Und so verschiebst du das immer und immer weiter. Und wisst ihr, unser Pastor hat mir mal gesagt, das Lieblingsmöbelstück vom Teufel ist die lange Bank. Und da hat er recht. Das ist wirklich so. Du schiebst die Dinge auf die lange Bank und die Gemeinschaft mit Gott sollten wir erst recht nicht auf die lange Bank schieben. Der nächste Punkt, den wir gelesen haben, war, als dieser Knecht wieder zurückgekommen ist, als er ganz viele Leute eingeladen hat, zu dieser Feier zu kommen, hat er dann gesagt, Herr, es ist immer noch Raum. Wir haben immer noch Platz. Es können noch mehr Leute kommen. Und wisst ihr, das ist wirklich so. Wir haben immer noch die Gelegenheit, zu Gott zu kommen. Ja? Wenn du dich noch nicht bekehrt hast, wenn du heute hier bist und du hörst das und erfährst in deinem Herzen, dass es das Einzige ist, was zählt, zu Jesus zu kommen, dann kannst du das heute machen. Ja? Ist dann heute da und Jesus ist da und er wartet auf dich. Und ich denke, dass diese Leute, die sich da entschuldigt haben, haben gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe geheiratet, ich habe einen Ochsen und ich habe einen Acker und all diese Dinge. Ja, sind so komische Entschuldigungen. Ja, dass diese Leute trotzdem noch die Chance gehabt hätten, in diesem Moment zur Feier zu kommen. Ja. Wenn sie in diesem Moment gesagt hätten, ach, hier bin ich und es tut mir leid, dass ich so eine blöde Entschuldigung hatte mit dem Ochsen und mit der Hochzeit und mit dem Acker und ich möchte trotzdem dabei sein. Kann ich noch mitfeiern? Und ich bin mir sicher, der Herr hätte gesagt, ja, du kannst noch mitfeiern. Aber diese Leute haben das mit Füßen getreten. Und demzufolge kam dann der nächste Punkt zustande, dass dann gesagt wurde, wie wir gelesen haben, jetzt ist es vorbei, wenn die jetzt kommen, haben sie auch keine Chance mehr. Und das ist das, was die Bibel sagt oder die Bibel nennt als Gericht. Ist kein schönes Wort. Aber wir müssen wissen, es gibt es. Es gibt Gericht. Und Gericht heißt, du kommst nicht in den Himmel, sondern du kommst in die Hölle. Und wir als Christen müssen das wissen und die anderen, die sich noch nicht bekehrt haben, müssen es erst recht wissen. Denn es ist wahr. Es ist die Wahrheit. Gottes Wort sagt das. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel von Lazarus und dem Reichen. Ich denke, viele von euch kennen das. Da kann man so ein bisschen in den Himmel gucken und kann mal sehen, wie geht das da so ab, wenn man in dem Himmel ist oder wenn man in der Hölle ist. Diese Stelle finden wir, braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen. Da erzähle ich euch von, das ist Lukas 16, Abvers 19 bis 31. Da ist also der Lazarus, der lebt nicht besonders gut, aber er kommt in den Himmel. Gottes Wort sagt, er findet sich wieder in Abrahams Schoß. Und da ist ein Reicher, der wahrscheinlich schon viele Chancen hatte, sich zu bekehren, hat es aber nicht getan. Der stirbt ebenfalls und kommt in die Hölle. Und dort wird dann beschrieben, wie schlimm es in der Hölle ist, dass er ganz viel schwitzen muss, dass es sehr heiß ist, dass er dann sogar sagt, Herr, kannst du nicht da, oder Abraham, kannst du nicht den Lazarus mal rüberschicken, dass er meine Zunge ein bisschen benetzt, ja, weil er so einen Durst hat. Und ihm wird dann gesagt, das geht nicht, das ist vorbei, es gibt einen zu spät und du kannst nichts mehr erwarten. Du musst dich jetzt damit abfinden. Du hattest Zeit, dich zu bekehren und hast es nicht getan. Und jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Du bist in der Hölle. Und dann hat er noch gesagt, wie ist es denn? Gibt es noch eine Chance, dass die Leute, die meine Verwandten sind, die haben das auch noch nicht kapiert, dass man sich bekehren muss, um in den Himmel zu kommen. Ich möchte nicht, dass sie an diesen Ort kommen, dass sie in diese Hölle kommen hier. Kannst du nicht den Lazarus runterschicken, dass der nochmal hingeht und denen erzählt, die müssen sich unbedingt bekehren, damit sie in den Himmel kommen. Und nicht an diesen Ort hier, an diesen schlimmen Ort, in diese Hölle. Und da sagt dann der Abraham, es geht nicht, das ist vorbei. Ja. Auch wenn man einen Propheten runterschicken würde, also einen Propheten haben sie ja sowieso, ne? Die Propheten sind da und das Gesetz ist da und das muss den Leuten reichen. Und selbst wenn ein Toter kommen würde, würden sie sich trotzdem nicht bekehren. Und so ist es auch bei uns in unserer Zeit. Wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel Und wir haben die Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben. Ja? Die sozusagen die Propheten sind. Die den Leuten davon erzählen müssen, und das sind wir, den Leuten erzählen müssen, ihr müsst euch bekehren, weil sonst werdet ihr in die Hölle kommen. Und das ist etwas Wichtiges für uns, dass wir das nicht in unserem Herzen vergessen und dass wir immer wieder daran denken, anderen Leuten, wenn wir denen das nicht sagen, dann werden sie dort landen, in der Hölle. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, wenn du in den Himmel kommst, da gibt es Belohnung, da werden Bücher aufgetan, und dann kann man sehen, was du alles getan hast und du wirst dafür belohnt. Und die anderen, die in der Hölle sind, ich stelle mir das mal so vor, dass das für die gar nicht so einfach ist. Die müssen erstmal diese schlimmen Schmerzen für immer verkraften, aber sie müssen auch verkraften, dass sie etwas nicht getan haben, ja, dass sie Chancen gehabt haben. Und ich stelle mir es auch so vor, dass sie dann vor Augen geführt bekommen, da, was weiß ich, vor 20 Jahren, als du noch jung warst, da standst du an der Pommesbude und hast mit jemandem gesprochen und derjenige hat dir auf einmal von Jesus erzählt und hat dir gesagt, du musst dich bekehren. Oder nächste Situation, 10 Jahre weiter, saßt du irgendwo zu Hause und hast einen Film geguckt, hast ein bisschen rumgesäppt und auf einmal hast du eine Predigt gesehen und der Prediger hat gesagt, du musst dich bekehren. Ich denke, all diese Möglichkeiten und diese Chancen werden diesen Leuten, so traurig das ist, vor Augen geführt. Und sie werden dann sehen, da hätte ich mich bekehren können und da hätte ich mich bekehren können und ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Und ich denke, dass das wahrscheinlich das Schlimmste für diese Leute sein wird. Aber es ist noch nicht zu spät. Ja? Amen. Es ist noch nicht zu spät. Wir können noch dafür beten und wir können noch Leute aus der Hölle plündern, sagt Gottes Wort, indem wir ihnen Gottes Wort erzählen und sie sich bekehren. Der nächste Punkt ist, was ist wichtig für Gott? Ja, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Es geht nicht so sehr darum, was ist für dich wichtig. Natürlich, Gott möchte, dass es dir gut geht und all diese Dinge. Aber was ist denn für Gott eigentlich wichtig und wo fühlt Gott sich wohl? Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht und ich habe in der Bibel gesucht und habe eines Tages so eine Bibelstelle gefunden in Amos. Amos 9, Vers 11. Da steht etwas drin, wo Gott sich ganz besonders wohl gefühlt hat und wo er auch wieder hin möchte. Amos Kapitel 9, ab Vers 11. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten. Und ich will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Ja, und da habe ich mir meine Gedanken gemacht. In der Hütte Davids hat Gott sich wohlgefühlt. Ja, dazu muss man wissen, die Hütte Davids ist ein Ort, da kommen wir gleich nochmal dazu, der eigentlich nichts Besonderes war. Ja, Gott hatte verschiedene Möglichkeiten, wo er unter dem Volk gewohnt hat. Da gab es einmal die Stiftshütte, da hat er drin gewohnt. Dann gab es den Tempel, den Salomo gebaut hatte, hat Gott drin gewohnt. Und dann gab es die Hütte Davids. Und diese Hütte war eigentlich nur ein paar Flöcke, die hochgestellt wurden mit einer Plane oben drüber. Und mehr war da nicht. Und Gott sagt, genau da habe ich mich besonders wohl gefühlt. Und deshalb habe ich mir diese Stellen mal genauer angeguckt. Warum hat sich Gott denn da so wohl gefühlt? Und dazu müssen wir mal aufschlagen. Zweites Buch Samuel, ab Vers 6. Wisst ihr, Gott hatte mehrere Möglichkeiten gehabt. Zweites Buch Samuel, Kapitel 6, habt ihr das schon? Ja. Gott hatte mehrere Möglichkeiten gehabt, habe ich eben schon mal gesagt. Ihm lag immer am Herzen, ganz nah beim Volk zu sein. Und er hat damals im Alten Bund einmal in der Stiftshütte gewohnt und einmal dann später in dem Tempel, den Salomo errichtet hatte. Und dabei ist wichtig, dass immer die Bundeslade eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Bundeslade, das war eigentlich ein Kasten aus Gold, wo Engel oben drauf waren und wo Gott sich mit identifiziert hat, wo er einfach seine Gegenwart symbolisiert hat. Und das war ein sehr mächtiges soll ich jetzt sagen, ein sehr mächtiges Gerät, mehr oder weniger, ne? Weil Gottes Gegenwart war da drin, war da dran. Und dort, wo diese Bundeslade stand, war Gottes Gegenwart. Und sie war im Alten Bund in der Stiftshütte, da gab es den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, da war diese Bundeslade auch drin. Und da durfte eigentlich nur besondere Leute rein. Zu dem Dienst für die Stiftshütte oder auch für den Tempel nachher gab es die Leviten. Die haben dann dort Dienst getan. Und es gab den Priester, der allein das Recht hatte, dort hineinzugehen, der hohe Priester in den Tempel, in das Allerheiligste. Und die wussten sehr wohl, dass da sehr viel Macht dahinter war. Wenn ich in Gottes Gegenwart komme, sind viele Menschen auch gestorben, weil sie nicht in der richtigen Haltung zu Gott gekommen sind. Und sie haben diesen Priester, diesen hohen Priester, die da reingegangen sind, öfters mal eine Schnur ans Bein gebunden. Ja? Eine lange Schnur, die dann hinten rausgeguckt hat aus dem Zelt, aus dem Vorhang. Weil für den Fall, dass derjenige umfällt und tot ist, weil er nicht in der richtigen Haltung vor Gott gekommen ist, konnten sie ihn herausziehen. Ja, hört sich sehr bitter an. Aber sie konnten ihn dann wenigstens rausziehen. Und das zeigt so ein bisschen, wie heilig Gott ist und wie wichtig es für uns ist, in seine Gegenwart zu kommen mit der richtigen Einstellung. Ja? Es ist nicht nur Gott, Jesus, der Freund, dem auf die Schulter kloppen kann, sondern es ist der heilige, herrliche Gott, ja, der alles gemacht hat und der wunderbar ist und der so viel Macht hat, dass er mit einem Wimperschlag alles wieder vernichten könnte. Und das müssen wir in unserem Herzen wissen, wenn wir in seine Gegenwart kommen, dass wir demütig vor ihn kommen, so wie diese Leute das getan haben. Sie haben deshalb diesen Strick ans Bein gebunden, damit sie die Leute dann eventuell rausziehen können. Und das waren so diese Orte, wo Gottes Gegenwart war. Und eine war, da kommen wir jetzt gleich dazu, die Hütte Davids. Und da müssen wir wissen, wenn wir hier 2. Samuel ab Kapitel 6 lesen, dass die Bundeslade, von der ich eben erzählte, öfters mal an verschiedenen Orten war und zu dem Zeitpunkt auch gestohlen worden war und dann woanders, da wurde sie deponiert. Und jetzt wurde sie von dem Ort, wo sie deponiert wurde, wieder zurückgeführt nach Jerusalem, in die heilige Stadt. Und das lasst uns mal lesen, ab Kapitel 6, Vers 1. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubinen thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achio vor der Lade herging, tanzte David und ganz Israel vor dem Herrn her. Und alle machten Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Saldern, mit Pauken, mit Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest. Und die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Ja. Und wisst ihr, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wie kann das denn sein, dass einer, der nur helfen will, das hat der Usa nämlich gemacht, die Rinder sind ausgeklitten, er wollte die Lade festhalten, damit ihn halt in den Dreck fällt. Wie kann so einer von Gott getötet werden, nur weil er das tun wollte? Und umso mehr ich darüber nachdachte und umso klarer mir wurde, dass Gott heilig ist, wurde mir bewusst, dass er hier etwas sehr Unreines getan hat. Weil er selber durfte die Lade nicht anfassen. Er war nicht in der richtigen Haltung und er war auch nicht derjenige, der das durfte. Und er hat es trotzdem getan. Mit einer guten Absicht vielleicht, aber das zählt in dem Moment nicht. Wir müssen eine heilige Absicht haben und wir müssen Gott die Ehre geben, wenn wir vor ihm kommen. Und daran, in dieser Situation, hat David gelernt, wie er selber mit Gott umgehen muss. Er hat gelernt, ich kann nicht einfach zu Gott immer kommen und ihn als guten Kumpel betrachten. Das hat er hier und da gemacht. Aber ich muss auch anerkennen, dass Gott heilig ist. Ich muss mit Ehrfurcht vor ihn kommen. Ich muss vor die Knie gehen. Ich muss damit rechnen, dass ich sogar in seiner Gegenwart sterbe, weil er hat alles in seiner Hand. Das wusste David. Er kannte Gott ja vom Feld her als Hirte. Als er sich um seine Schafe kümmerte, gab es so Situationen, wo er gesagt hat, wenn ein Bär kommt, brauche ich keine Angst zu haben. Gott hilft mir, den Tod zu schlagen. Oder wenn ein Löwe kommt, Gott hilft mir und steht mir bei. Und der stand ihm auch bei, als der Riese kam. All diese Dinge hat er erlebt mit Gott. Aber er hat nicht erlebt, dass Gott diese Ehrfurcht hat, diese unwahrscheinlich große Stärke, dass vom nächsten Augenblick, wenn ich ihm falsch begegne, ich tot umfallen kann. Also hat er sich gesammelt mit seinen Leuten, hat über alles nachgedacht. Und dann haben sie sich überlegt, das geht so nicht. Sie haben dann die Leviten, die auch von Gott ausgesondert waren, da abgestellt. Das waren dann diejenigen, die die Lade tragen durften. Und die haben dann die Bundeslade nach Jerusalem gebracht und alles ging gut. Und sie haben sich gefreut und sie haben getanzt und es war eine wunderbare Sache. Und wisst ihr, man muss einfach die richtige Ehrfurcht in seinem Herzen haben. Ja, das, was er hier getan hat, das war eine Entweihung. Ja, er ist mit der falschen Haltung dahingegangen, der Usa, und dabei ist es passiert. Und wir wollen doch alle in die Gegenwart Gottes kommen, ja? Wollt ihr das? Amen. Wir wollen alle in die Gegenwart Gottes. Und dazu brauchen wir die richtige Einstellung. Vor Jahren habe ich mal eine Predigt von Walter Heidenreich gehört. Und da hat er gesagt, manche Christen haben eine komische Einstellung. Ja. Die sitzen dann im Wohnzimmersessel mit ihrer Flasche Bier, mit der Tüte Chips und schauen sich einen Film an und sitzen dann da in ihrem Sessel ganz bequem und rufen, Herrlichkeit Gottes, komm. Und da hat er gesagt, so geht das aber nicht. Ja, das heißt nicht, dass du mal einen Film dir angucken darfst. Also du darfst dir einen Film angucken, du darfst auch mal ein Bier trinken, darfst auch mal Chips essen. Ja. Aber wenn du in die Gegenwart Gottes hineinkommen musst, musst du eine heilige Haltung haben. Eine heilige Haltung. So. Ja, heilige. Und das heißt, ich muss auch wirklich erwarten, dass Gott kommt. Und wenn ich mit der Chipstüte da liege, da erwarte ich vielleicht was anderes. Ja. Unsere Erwartung ist ganz wichtig und unsere Haltung ist noch wichtiger dabei. Und David wusste, dass dort, wo die Bundeslade war, war immer Sieg. Ja, er hatte Sieg, er hatte Kraft und da war Gnade und Segen vor allen Dingen. Und das hat er ausgenutzt, er wollte das haben. Und deshalb war er froh, als die Bundeslade nach Jerusalem kam. Er wusste, das war wichtig für sein Volk, dass wir diesen Segen haben, dass wir immer Sieg haben. Und dann lesen wir in 1. Chronik 16, wie er damit umgegangen ist, als die Bundeslade in die heilige Stadt kam. Lasst uns nochmal gucken. Das ist also 1. Chronik 16, Abvers 1. Und als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn und teilte aus an jedem in Israel, an Männer und Frauen, ein Brot, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Und er stellte einige Leviten zu Dienern vor die Lade des Herrn. Und sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israel. Ja. Und das ist der Punkt, warum Gott die Hütte David wieder aufbauen möchte. Ja, weil die haben da nicht einfach die Bundeslade abgestellt und sind weggegangen, sondern die haben Leute abgestellt, die täglich da waren. Ihr müsst euch das so vorstellen, die haben einen Gebetsdienst gehabt von morgens bis abends. Die Leviten haben dann, was weiß ich, einen Dienstplan gehabt, morgens sind die dran, abends sind die dran und so weiter. Ne? Also einen richtigen Ablaufplan. Und da wurde ständig gebetet und es wurde ständig gelobt. Und hier unten kann man auch lesen, dass ständig Lobpreis gemacht wurde. Die haben dann damit mit Saltern, mit Harfen und mit Zimbeln, so heißt die. Mit Zimbeln haben die dann Musik gemacht, haben den Herrn gelobt und gepriesen. Und der Lobpreis und diese Ehrfurcht, die ganze Zeit durch diese Leute da war, das hat Gott so gut gefallen, dass er gesagt hat, mir gefällt's hier. Hier möchte ich wieder hin, hier möchte ich bleiben. Und das war Gott viel wichtiger als der tolle Tempel, der später gebaut worden ist. Das war ja ein mordsmächtiges Gebäude, was auch ganz toll aussah und auch viel Geld gekostet hat wahrscheinlich. Gott sagt, ich brauche diesen Tempel nicht. Ich brauche die Hütte Davids. Weil da ist Ehrfurcht gewesen und da ist absolute Liebe auch gewesen, die da geflossen ist. Und da will Gott wieder hin, mit uns. Ja? Dass wir ständig dahin kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und anbeten. Und er möchte, und das ist sein Herzensanliegen, das wurde mir ganz klar, wenn ich diese Predigt vorbereitet habe, er möchte, dass wir bei ihm sind. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Er möchte, dass du bei ihm bist. Immer. Ja? Dass du bei ihm bist. Und das wurde mir so bewusst, als ich unseren Pastor besucht habe. Das war so ein Tag, der war nicht so toll, weil da war gerade der Hund gestorben bei Pastors. Und ich habe mit Bernd darüber gesprochen und er sagte, weißt du, ich habe was gelernt hierdurch. Weil der Josef, das war der Hund, der an dem Tag gestorben ist, der hatte sehr große Schmerzen, während er gestorben ist. Und das war ein längerer Prozess. Aber er hat immer die Gegenwart von Bernd gesucht. Bernd hat dann gesagt, er ist sogar die Treppe hochgekommen, nur um in meiner Gegenwart zu sein. Er hat ganz viel Leid, ganz viel Schmerz auf sich genommen, nur um bei ihm zu sein. Und wisst ihr, das möchte Gott auch. Er möchte, dass du bei ihm bist. Dass du Hunger und Verlangen danach hast, immer bei ihm zu sein. Amen. Gut, jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Das ist dann, was muss ich tun? Ja, hört ihr immer in der Bibel so viel? Ich habe euch jetzt auch viel erzählt. Aber es ist dann auch wichtig, die Sachen umzusetzen. Ja. Es nützt ja nichts, nur Hörer des Wortes zu sein, wie die Bibel sagt, sondern ich muss auch Täter des Wortes sein. Und um Täter zu sein, gibt es bestimmte Schritte. Und ich habe da eine Bibelstelle gefunden, die wird euch ein bisschen überraschen. Und das ist Prediger 9. Könnt ihr nochmal mit mir aufschlagen. Da können wir erkennen, was wichtig ist, um das umzusetzen, ein Leben für Gott zu führen. Der erste Punkt ist, bei Prediger 9 zu finden, ab Vers 7, da heißt es, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink dein Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Und das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Amen. Ist doch ein schönes Wort, ne? Gott möchte, dass du genießen sollst, ja? Das ist das allererste. Als ich mich damals bekehrt habe, habe ich gesagt, was muss ich jetzt machen? Ich will schaffen, ja? Ich will einen Dienst tun, ich will das machen, ich will Leute bekehren. Nein, hat dann ein Bruder gesagt. Du musst jetzt genießen, ja? Du musst genießen, dass du ein Kind Gottes bist. Und das gilt auch für uns, wenn wir schon ein bisschen reifer sind in dem Herrn. Ja. Gibt's immer noch Zeiten, wo wir mal sagen müssen, jetzt bleib auf dem Teppich. Ja, du hast genug geschafft, jetzt musst du genießen. Und das fällt manchmal gar nicht so einfach. Aber da müssen wir lernen. Denn Gott freut sich daran, wenn wir Freude haben, wenn wir an den Dingen Spaß haben, die er uns gegeben hat. Er hat uns Überfluss gegeben, er hat uns volle Genüge gegeben, sagt Gottes Wort. In Johannes 10, Vers 10, da finden wir diese Stelle. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Volle Genüge heißt es. Gott möchte, dass du volle Genüge hast. Überfluss. Und dann freut er sich, wenn du dich freust. Dann wollen wir das tun. Ja. Amen. Dann wollen wir das tun. Und hier haben wir auch gelesen, es ist wichtig, immer weiße Kleider zu haben. Und weiße Kleider, das heißt, wir müssen gucken, wenn Sünde an uns gekommen ist, dass wir die abwaschen lassen. Können wir jeden Tag tun, aber wir müssen auch kommen. Wir müssen sagen, Herr, hier habe ich einen Fehler gemacht, vergib mir das. Und Gott ist treu und gerecht und er tut das. Ja, er tut das. Ich habe das immer wieder erlebt, er macht das. Und dann bin ich von der Sünde frei. Aber du musst erst mal kommen und du musst das auch vor ihn bringen. Und lass dein Haupt mit Salbe nicht mangeln. Ja, das ist für uns Männer, denke ich, manchmal auch ganz wichtig. Ja. Ich sage dann immer zum Herrn, Herr, ich brauche Augensalbe. Auf die Augen, ganz dick, damit ich nicht versucht werde, damit ich nicht in Verführung reinkomme. Ja. Dass ich nicht nach anderen Frauen gucke. Oder damit sexuelle Sünden nicht an mich rankommen. Bei uns Männer ist das komischerweise so, dass wir da ein bisschen sensibler für sind. Ja. Dass wir darauf achten müssen. Aber wenn ich sage, Herr, hilf mir, ich möchte nicht versucht werden, sondern ich möchte, so wie wir hier gelesen haben, mit meinem Weib, das ist halt ein bisschen altmodisch jetzt, mit meinem Weib will ich das genießen, was du mir gegeben hast und nichts anderes, dann wird Gott dir dabei helfen, dass du nicht anfängst, nach woanders da zu gucken. Ja. Genau, damit sind wir zufrieden. Amen. Ja. Und ich sage zu meinen Leuten in der Zelle immer, wenn du in Sünde hineinkommst, ist eins ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir fliehen oder widerstehen. Also zwei Sachen. Ne? Wir müssen fliehen oder widerstehen, denn wir müssen da raus. Wir müssen raus aus der Sünde und wir müssen gucken, dass wir wieder weiße Kleidchen anhaben. Die Angelika immer sagt, weiße Kleidchen. Und dann sind wir zufrieden und dann geht es uns gut. Das nächste ist dann, dass wir Gott kennen. Ja? Wenn ich wissen will, was sind die nächsten Schritte, dann ist eins ganz wichtig, ich muss Gott kennen. Dazu muss ich täglich in der Bibel lesen, muss ich Gemeinschaft haben mit Gott und ich muss ihn erkennen, wie er wirklich ist. Weil wenn du das nicht tust, da kommen ganz komische Sachen auf einmal. Ne? Ganz seltsame Bilder tauchen dann auf. Komische Gottesbilder, dass du auf einmal das Gefühl hast, Gott ist ja derjenige, der immer schlägt. Mir das letzte Mal, ich war nicht da bei deiner Predigt, aber ich habe einiges gehört, dass du vom Alten Testament gesagt hast, dass Leute Gott damals anders erlebt haben, dass er immer gestraft hat und so. Aber in Wirklichkeit war das sehr wichtig, dass er das getan hat, dass Menschen gestorben sind, auch dadurch. Ja. Und da entstehen falsche Gottesbilder, wenn wir das nicht wissen. Dann denken wir, Gott ist immer so und er will mich auch strafen, er will mich auch knechten, er will mich auspeitschen, er möchte, dass ich krank bin. Das ist falsch. Das ist falsch. Gott möchte nicht, dass ich krank bin. Ja, Amen. Und er möchte auch nicht, dass ich im Elend lebe. Und er möchte nicht, dass ich Mangel habe, dass ich wenig Geld habe. Das möchte er alles nicht. Und das müssen wir wissen. Und das erfahre ich nur durch Gottes Wort oder auch mit Geschwistern, die ich zusammen bin, wo ich mich mit austauschen kann. Ich möchte euch nochmal zwei kurze Geschichten vorlesen, wo man das so richtig schön erkennen kann, dass manche Leute ein seltsames Gottesbild haben. Ihr seid ja nicht gemeint, aber manche Leute haben ein komisches Gottesbild und ich möchte euch das mal vorlesen. Das ist jetzt ein Buch von Christian A. Schwarz, ja, christliche Lebenskünstler, ganz tolles Buch, mir hat das viel gebracht. Und da lese ich euch mal zwei Geschichten vor, ganz kurz. Neulich erzählte mir ein Bruder davon, dass er, wie er es ausdrückte, ziemlich Mist gebaut habe. Er sei daraufhin zu einem Beichtvater gegangen und ihm wurden täglich 20 Gebete eines ganz bestimmten Types verordnet. Ich sagte ihm, dass ich das sehr gut fände, denn das Gespräch mit Gott sei eine wunderbare Sache, dass ihm das bestimmt helfen werde, aber über seine Schuldgefühle hinwegzukommen. Mein Gesprächspartner fühlte sich von mir zutiefst missverstanden. Die Gebete, sagte er, sind für mich keine wunderbare Sache, sondern eine Strafe, die mir auferlegt worden ist und die ich gehorsam abarbeite. Wie traurig, ne? Nächste Geschichte oder Erzählung, ist ja ein Bericht hier von ihm. Ein Pastor, der sich bei einer Tagung über meine Vorträge zum Thema gabenorientierte Mitarbeit ärgerte, sagte, er halte es für äußerst gefährlich, danach zu fragen, ob ein Mensch seine Aufgabe in der Gemeinde Freude mache oder nicht. In seiner Gemeinde komme es immer wieder vor, dass Menschen seinen Rat suchen, die zwei Wege vor sich sehen. Einen schweren, der mit viel Leid und Opfer verbunden wäre, und einen leichten, der den eigenen Neigungen zu entsprechen scheint. Dieser Mensch oder diese Menschen fragen ihn nun, welcher der beiden Wege wohl Gottes Weg für sie sei. Seine Antwort sei dann stets Stereotyp. Wähle immer den schweren Weg, denn darauf liegt Gottes Segen. Ist auch falsch. Ja? Aber so sind manche Einstellungen. Und wir müssen wissen, Gott hat uns lieb. Amen. Gott hat uns lieb. Und das müssen wir tief in unserem Herzen wissen. Und er möchte nur Gutes für uns. Und da müssen wir ihn kennen. Wir müssen wissen, wie er wirklich ist, dass er auch wirklich nur Gutes für uns will. Und das können wir erwarten. Und dann der dritte Punkt in diesem Bereich ist halt Kontakt halten. Du musst ständig Kontakt halten zu Gott. Ja, und da fällt mir die Geschichte ein oder die Erzählung in Lukas 10, Vers 38 bis 42 von Maria und Martha. Ich muss gerade meine Schwiegermutter angucken. Die heißt nämlich Maria. Ja, von Maria und Martha. Und da können wir ja so schön erkennen, dass Jesus dann auch gesagt hat zu der Maria, du hast den guten Teil gewählt, weil Maria hatte sich zu Füßen von Jesu gesetzt und Martha ist da rumgeschwirrt und hat fürs Essen gesorgt, hat gekocht, die Kochtippen und die ganzen Teller und Tassen sind geflogen. Ja. Die hat also gekocht wie verrückt, damit die alle was zu essen hatten und die Maria hat sich hingesetzt, ja, und hat gesagt, jetzt ist die Zeit, Jesus zuzuhören. Ja. Jesus hat was für mich, ich will das hören, ich will auftanken, ich will Wegweisung. Und die Martha ist da rumgeschwirrt und hat viel zu tun gehabt. Und Jesus hat dann gesagt, Martha, Martha, du hast viel Mühe. Ja? Weil sie hat nicht erkannt, dass jetzt die Zeit war, sich hinzusetzen und zuzuhören und aufzutanken. Sondern ist rumgeschwirrt. Und da müssen wir mal überlegen, ob wir manchmal auch ein bisschen viel rumschwirren. Ja? Da musst du dich fragen, ist die Zeit da, jetzt zu Gott zu kommen? Ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt Zeiten, da kann man auch mal, bevor der große Stress anfängt, so wie ich das jetzt mache vom Arbeitsplatz, mache ich noch eine Gebetszeit, bevor der große Stress anfängt, noch zu Gott kommen und auftanken. Ich habe oft erlebt, dass Gott mir Dinge gezeigt hat, die in der Stresssituation auf einmal dann gekommen sind und ich schon eine Lösung für hatte. Ja. Wir müssen uns auftanken lassen und wir müssen Zeiten finden, wo wir das auch können. Denn es gibt Zeiten, da musst du dich nicht abmühen. Ich denke das auch manchmal so oft. Ich bin auf der Arbeit und dann kommt das noch, die Aufgabe und das. Und ich bin schon total am Ende und dann musst du das auch noch machen, Thomas. Und dann denke ich, ja, Herr, aber ich möchte, dass du mir jetzt hilfst, Herr, und dass die Dinge leicht für mich werden. Dass diese Aufgabe ganz leicht für mich wird. Dass ich ganz schnell das erledigt habe, dass nicht unnötig noch was dazukommt, sondern und dass ich auch Gunst habe bei den Leuten, wo du mich hinschickst. Und Gott tut das dann. Aber wir müssen ihn auch bitten. Denn wer nicht bittet, bekommt auch nichts. Das ist ganz wichtig. Gut, lasst uns mich nochmal zusammenfassen und dann sind wir auch schon am Ende. Also, es ist wichtig für dich zu erkennen, was für dich wichtig ist. Das ist ein toller Satz, ne? Was ist für dich wichtig, wenn du ein Leben für Gott führen möchtest? Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Einladung nicht abschlagen, sondern immer wissen, du bist ständig eingeladen bei Gott und wir müssen das auch achten und ehren, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir das Vorrecht haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir dürfen uns nicht entschuldigen, ja, müssen uns überlegen, was ist wichtiger, die Gemeinschaft mit Gott oder irgendeine Sendung im Fernsehen zum Beispiel. Und dann, es ist ein Raum immer noch da. Wenn du einen Fehler gemacht hast, ist Gnade da. Es ist Gnadenzeit. Ja, es ist Gnadenzeit. Wenn du einen Fehler gemacht hast, du kannst zurückkommen und du wirst sauber geputzt und du hast dann wieder ein weißes Kleidchen an. Das geht ganz locker. Denn es ist noch Gnadenzeit. Aber, das habe ich auch gesagt, es gibt einen zu spät. Das müssen wir wissen. Das müssen wir uns auch vielleicht öfters, wie wir denken, vor Augen halten, dass es einen zu spät gibt. Ja. Wir müssen die richtige Haltung haben und wir müssen gucken, dass auch andere Menschen das erfahren. Der nächste Punkt war dann, wo fühlt Gott sich wohl? Und da haben wir über die Hütte Davids einiges gelernt, dass das der Ort war, wo Gott sich richtig wohlgefühlt hat. Ja. Weil da war Anbetung in dieser Hütte, das stelle ich mir so richtig schön vor. Ja. Hütte oben auf dem Berg und dann der Mond scheint so da rein, ne? Und die sitzen da und singen da und machen Lobpreis und beten und loben den Herrn. Und Gott ist mittendrin und fühlt sich wohl. Und so ist das auch bei uns. Ja, es ist auch hier im Gottesdienst. Gott ist hier und er fühlt sich wohl, wenn wir seine Kinder ihn anbeten in der richtigen Haltung. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir Zeiten finden, wo wir sagen, jetzt ist die Zeit, wo ich mit Gott Zeit verbringe. Und das andere muss jetzt warten. Und der dritte Punkt war, was musst du jetzt tun? Erstens genießen. Ich genieße, dass ich ein Kind Gottes bin. Und zweitens, ich muss Gott weiter kennenlernen, muss erfahren, wie er über alles denkt, dass kein falsches Gottesbild in mir auftaucht. Denn ich möchte Gott so erfahren und so kennen, wie er wirklich ist. und Kontakt halten. Das heißt, erinnere dich an Maria und an Martha. Wir wollen so sein wie die Maria, dass wir dann auch mal, wenn die Zeit da ist, uns hinsetzen können zu den Füßen von Jesus und sagen können, ich will jetzt auftanken. Und Gott will dir dann den Weg zeigen, den du gehen sollst am Tag. Da kriegst du Wegweisung, wenn du an den Füßen von Jesus sitzt. Gut, jetzt können wir jetzt noch ein bisschen Lobpreis machen. Und dann, wichtig, lass uns nochmal alle aufstehen, dass wir nochmal zusammen beten können. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns heute Morgen nochmal ganz klar gezeigt hast, wie wichtig dir das ist, dass wir als deine Kinder bei dir sind. Und du möchtest, dass wir bei dir sind, Vater, ganz nah und mit dir Gemeinschaft haben. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass unsere Herzen jetzt aufschließt, dass du uns die Dinge zeigst, die wir vielleicht falsch gemacht haben in der Vergangenheit, wo wir eine falsche Einstellung hatten, wo wir nicht genug Achtung dir entgegengebracht haben, wo wir nicht so gekommen sind, wie wir es hätten tun sollen, Herr. Wir bitten dich, Vater, wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns vergibst, dass du uns die Dinge jetzt zeigst, dass wir sie vor dich bringen können. Denn wir wissen, wenn wir es vor dich bringen, dann wirst du es wegtun. Dann wirst du es werfen ins äußerste Meer. Und das wollen wir heute Morgen erleben, Herr. Und ich möchte jetzt fragen, während wir hier stehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.